Ja, der 1. Januar, der erste Tag im neuen Jahr 2022. Ich möchte allen ein ganz gutes, neues, gesegnetes Jahr wünschen. Ich möchte auch all denen danken, die mir über irgendeine WhatsApp oder Threema oder irgend so ein Ding mir auch eine gute Wünsche geschickt haben. Vielen Dank, ich mache das lieber so, das sind so viele, da wenn ich da überall sonst antworten müsste, würde es viel Zeit kosten. Ja, der 1. Januar und wir beginnen dieses neue Jahr mit einem Abendmahl. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wieso ausgerechnet 1. Januar? Wir haben doch jetzt gerade Abendmahl gehabt, vor 2 Monaten war das letzte Mal. Und das hat seinen einfachen Grund darin, dass im vergangenen Jahr hat man begonnen, drüben im Heim wieder Abendmahl zu feiern und wegen den Maßnahmen eben das ganz abgesondert von uns hier. Ja. In der Vergangenheit war es so, vor Corona war es eigentlich so, dass wenn wir hier Abendmahl gefeiert haben, waren auch immer Glieder, Geschwister von uns dort drüben und haben im Andachtsraum das Abendmahl ausgeteilt. Gunther kann da sicher noch ein Lied davon singen, das war immer so eine ziemlich logistische Aufgabe. Nun hat aber das Heim selber das übernommen. Sie haben auch jetzt immer am ersten Sabbat vom Monat haben sie auch eine Predigt drüben, wo auch die Heimbewohner eingeladen werden dazu. Und da kommen sehr viele, kommen da wirklich runter in den Andachtsraum. Sie haben am Morgen, am Nachmittag Predigt. Und sie haben gesagt, immer am ersten Sabbat vom Quartal werden wir Abendmahl feiern drüben. Und wir haben uns nun dem angepasst. Das heißt, dass es nicht Überschneidungen gibt, wenn wir hier Übertragung haben, dass wir hier vielleicht Abendmahl haben und sie drüben nicht. Und darum hat man das jetzt versucht, das zu chronologisieren, wie sagt man nicht, zu harmonisieren. Danke. Das ist das richtige Wort. Also auch jetzt findet drüben, Sie sind jetzt nicht zugeschaltet, sondern drüben findet jetzt ein Abendmahl statt mit Predigt Christian Ströck. Er ist für das verantwortlich. Aber wir sind hier und wir beginnen auch mit dem Abendmahl. Und ich habe für mich gesagt, wow, was für ein Jahresbeginn mit einem Abendmahl zu beginnen, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, so am Anfang vom Jahr mit dem Abendmahl seine geistliche Beziehung, seine Beziehung zu Jesus Christus zu festigen, zu erneuern, Ja zu sagen zu diesem Bund, zu dem man schon Ja gesagt hat. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, als ich noch Kanulehrer war. Da hatte ich glaube, diese Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber sie passt sehr gut jetzt auch hier wieder hinzu. Und zwar hatte ich da einen Schüler, ein älterer Mann, der war bei mir in der Gruppe und der hat sich eigentlich recht gut geschlagen da im Boot. Und dann waren wir auf dem Fluss unterwegs. Wir haben eine Flussfahrt gemacht, die erste. Und da fährt man einfach vor, die anderen Schüler fahren hinten her. Und da gibt es immer Orte, da hält man wieder an. Man geht ans Ufer rüber, hinter ein Kehrwasser nennen wir das, halten an, sammelt die Gruppe wieder. Und das war auch da der Fall. Und dieser Schüler war der Letzte und der ist einfach an uns vorbeigefahren. Und ich habe ihn gewunken und geschrien, hey, hier sind wir, komm her und so. Und der hat keinen Wank, der ist einfach weitergefahren. Was ist denn da los? Und ich habe dann gesehen, er hat sich dann einer anderen Gruppe angeschlossen und dann sind wir auch weitergefahren. Ich bin dann auch zu der anderen Gruppe hingefahren und dann habe ich gedacht, hey, was ist los? Das ist nicht deine Gruppe da. Ah, das ist nicht meine Gruppe. Ja, hast du es nicht gesehen? Hast du nicht gehört? Und dann hat er eben gesagt, nein, er hat es nicht gesehen und auch nicht gehört. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, er hat sonst eine Brille an und diese Brille hat er am Ufer also zu Hause gelassen. Ja, habe gefragt, ja, warum hast du deine Brille zu Hause gelassen? Ja, dann sehe ich dich, wenn du nachher nichts mehr siehst, oder? Ja, dann sehe ich die Steine nicht. Also quasi als Schutz, dass er die Gefahren nicht sieht, ja, hat er die Brille abgezogen. Und dann ist eben noch herausgekommen, dass er noch schwerhörig ist. Und damit war natürlich alles klar, das war dann schwierig. Wir sind trotzdem irgendwie runtergekommen. Und ihr lacht jetzt vielleicht auch ein bisschen. Aber kann es sein, dass wir uns vielleicht auch im Geistlichen ähnlich bewegen wie dieser Mann, dass wir die Augen verschließen vor dem, was vor uns liegt, und dass wir die Ohren zumachen, damit wir nicht hören, was vielleicht auf uns zukommen könnte. Ja? Und ich denke, das ist schon etwas, und da möchte ich auch heute ein bisschen näher drauf eingehen. Es ist immer wieder spannend, ich habe ja das vorletzte Mal hier eine Predigt gehalten über den ersten Johannesbrief, und ich habe da mehrere Aspekte aus diesem Brief herausgenommen. Schwerwiegend natürlich auch diese Liebe untereinander, auf die gerade Johannes sehr stark aufmerksam macht. Diese Liebe untereinander, die Beziehung zu Jesus Christus, er in mir und ich in ihm, das war ihm einfach wichtig. Nun, ich habe jetzt auch wieder, man studiert auch immer wieder die Offenbarung oder unterrichtet auch die Offenbarung, und da ist mir auch wieder aufgefallen, da diese Menorah-Struktur in Kapitel 2 und 3 bei den sieben Gemeinden. Die Menorah-Struktur, das ist ja dieser siebenarmige Leuchter, wenn ihr euch den so ein bisschen vorstellen könnt. Dieser siebenarmige Leuchter, das sind immer diese Stränge, die da so durchgehen, und dann gibt es noch einen in der Mitte und der Ständer unten dran. Und das ist, wenn man spricht von dieser Menorah-Struktur, dann heißt es, dass eigentlich immer zu einem Strang zusammengehört. Also irgendwo die erste Gemeinde und die siebte Gemeinde, die zweite und die sechste Gemeinde, dann aber auch die dritte und die fünfte, und die vierte ist in der Mitte. Es ist interessant, dass über die Gemeinde zu Thyatira, die ja in der Mitte steht, am meisten geschrieben steht. Es ist interessant, dass gerade bei der Gemeinde von Smyrna und der Gemeinde von Philadelphia kein Tadel ist. Und von dem her wird es für uns natürlich auch spannend zu sehen, ja halt, wir haben die Gemeinde, man sagt, wir sind in der Zeit von Laodicea, und wir hängen zusammen mit Ephesus. Ja, bei Ephesus, da ist die Botschaft hinausgegangen, das ist der Siegreich, ja. Da geht etwas in der Zeit von Ephesus. Aber jetzt wird es natürlich auch spannend zu sehen, was steht hier genau? Was ist hier genau erwähnt? In Laodicea, da wird uns gesagt, ach, du sagst, oder? Ich weiß alles, ich kann alles, ich brauche nichts. Ich sage es ein bisschen allgemein, ja. Ihr könnt es auch selber nachlesen, wie es genau da steht. Und zwar in Vers 17, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und du bist lau, sagt uns Jesus. Versteht ihr genau, wie dieser Mann auf dem Fluss das Gefühl hat, ich brauche nichts zu sehen und ich brauche nichts zu hören, ich kann's, ich komme da schon runter. Irgendwie wird es schon gehen. Aber das ist hier auch ganz klar drin, das ist das, was hier gesagt wird, das ist dieser Tadel auch, ja. Hey, du bist lau und du merkst es nicht. Und handherum, was ist der Tadel bei Ephesus? Ephesus, Kapitel 2, Entschuldigung, Offenbarung, Kapitel 2, da steht im Vers 4, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Kann es sein, dass wir diese erste Liebe verlassen haben und gleichzeitig noch lau sind? Über unsere Zeit wird ja gesagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Und es ist ein Thema, das sehr wesentlich ist. Und für mich ist ganz spannend, hier auch zu sehen, die Verbindung zu Johannes, zum ersten Johannesbrief. Ja? Wenn die Liebe, versteht ihr, Johannes hat das den Gemeinden, dieser Brief ist herumgegangen damals, dieser erste Johannesbrief. Leute, liebt einander. Und dann kommt später, der Johannes ist ja dann nicht mehr dort in der Gegend, er ist ja auf der Insel Patmos verbannt, er erhält die Offenbarung und da kriegt er von Jesus Christus selber die Nachricht, horch, ich habe gegen Ephesus, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Dieses erste Feuer ist nicht mehr da, dieses Brennen für Jesus ist nicht mehr da. Diese Liebe, und wenn dieses Brennen für Jesus, diese Verbindung zu Jesus nicht mehr da ist, dann hat das Auswirkungen auch im Miteinander, weil dann diese Liebe nicht weitergegeben werden kann. Das gehört alles zusammen. Und das ist auch für mich persönlich ein wesentlicher Aspekt in der Zeit, in der wir heute leben. Dass wir uns überlegen, habe ich diese erste Liebe noch? Oder bin ich lau? Bin ich kalt? Ich habe diese Predigt den Titel gegeben, heiße Liebe. Ganz bewusst, weil ich diese beiden Aspekte verbinden möchte, Ephesus und Laodicea. Ich möchte nicht kalt sein, ich möchte nicht lau sein, ich möchte heiß sein. Und ich möchte eben auch lieben. Ich möchte lernen, wie das funktioniert, wie das geht. Und das kann ich nur dann, wenn ich mit Jesus Christus verbunden bleibe. Jeden Tag aufs Neue wiederum. Ich habe beim letzten Mal, wie ich hier war, habe ich da draußen noch jemanden getroffen und der hat mir ein interessantes Büchlein in die Hand gedrückt, von Wilhelm Busch. Und ich habe mir das gelesen und habe gesagt, wow, ein sehr wertvolles Buch. Es ist nur ein ganz kleines Ding da, aber es ist eigentlich der Wilhelm Busch, der beschreibt hier das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es ist unheimlich tiefgehend, dieses Buch. Es ist kurz. Es ist klein, aber oho, oder? Es hat es in sich. Und er schreibt dann, das ist interessant, diese Parallelen zwischen den beiden Söhnen. Das heißt, es ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Es gibt keine Gemälden. Es gibt viele Gemälden über dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und man sieht immer nur den verlorenen Sohn, wie er da bei den Schweinen sitzt oder sonst irgendwie in Lumpen dasteht. Aber für den zweiten Sohn wird nichts gesagt. Und im Grunde genommen ist der zweite Sohn ja nicht immer beim Vater gewesen. Aber da in diesem Gleichnis ist auch der zweite Sohn nicht beim Vater, sondern er ist draußen auf dem Feld. Der eine ist vielleicht draußen in der Welt. Aber der zweite Sohn, der ist eben auch auf dem Feld und nicht beim Vater. Und er schreibt quasi, dass dieser zweite Sohn noch viel verlorener ist als der erste Sohn, der in die Welt gegangen ist und alles verprasst und vertan hat und wieder zurückgekommen ist. Und ich möchte hier doch etwas vorlesen, eine Erfahrung, die er selber auch gemacht hat, der Wilhelm Busch. Ja, genau. Er schreibt hier, lasst uns von uns reden und nicht von denen draußen. Ist das nicht die Lage von manch einem von uns, nicht ferner von Gott und doch entfremdet den Leben aus Gott? Da saß ich einmal im Dritten Reich als Gefangener in einer Zelle. Schwer bedrückt mich die Einsamkeit. Gar nicht fern ist ein Mensch. Gleich in der Zelle nebenan ist er. Ich höre den anderen, wenn er hustet, wenn er seufzt. Ich höre, wenn er ruhelos auf und abläuft. Ich kenne allmählich den anderen ganz genau. Und doch, ich bin von ihm geschieden. Da ist die unbarmherzige Mauer. Sagt, sind nicht viele von euch so mit ihrem Gott dran? Sie sind nicht fern von ihm, sie glauben an ihn und kennen ihn auch irgendwie, aber da ist die Mauer. Arme Leute, sie kennen nicht die Freude am Herrn, weil sie nur die Freude an sich selbst kennen. Sie sehen ihre Armut nicht, weil sie sich für reich halten. Sie kennen das wahre Leben nicht, weil sie sich einbilden, sie hätten das Leben gemeistert. Ich glaube, das sind Worte, die uns zum Nachdenken anregen sollen. Wie ist das mit dieser Mauer? Ist auch zwischen mir und Gott eine solche Mauer, die ich mir selber aufgerichtet habe? Bin ich jemand, der sich nur auf sich selbst richtet? Egoistisch, lieblos, für sich selber soll es stimmen? Oder bin ich jemand, der hier losgelassen hat? Ich bin so froh, dass Jesus Christus diese Mauer entfernen kann. Auch in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. Jesus steht vor der Tür. Jesus steht vor dieser Mauer, die ich mir aufgerichtet habe, je nachdem, und sagt, ich möchte rein. Und versteht ihr, das ist für mich das Gebetsanliegen schlechthin, dass ich jeden Tag wiederum mein Herz öffne und sage, Herr, komm du, wohn du in mir. Ich möchte meine Herzenstür öffnen. Reiße du diese Mauer nieder, damit auch ich so werden kann, wie du bist, damit ich so leben kann, wie du lebst. Es ist unheimlich spannend, dieser Text hier in Offenbarung 3, Vers 20. Bei mir steht hier, und werden mit ihm essen und er mit mir. Warum essen? Weil Essen mit Gemeinschaft zu tun hat. Wenn ich mit einem anderen Menschen esse, dann habe ich Gemeinschaft mit ihm. Da werden Beziehungen gebaut und Beziehungen auch vertieft beim Essen. Das ist so. Interessant ist nun, in meiner alten Luther-Übersetzung, da steht hier das Wort Abendmahl. Und so gibt es verschiedene Übersetzungen. Die einen sagen Essen, die anderen sagen Abendmahl. Wir haben heute Abendmahl. Und hier ist einfach so, dass dieses Wort, welches hier verwendet wird für Essen, das kommt gar nicht so oft vor im Neuen Testament. Etwa dreimal, drei oder viermal kommt das vor. Und ja, es ist viermal, mit diesem Text sind es viermal. Und zweimal kommt es vor, einerseits in Lukas 22, Vers 20, und andererseits in 1. Korinther 11, Vers 25. Und beide Male ist es im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Und vielleicht hat gerade deswegen auch Luther in seiner alten Übersetzung hier Abendmahl eingetragen. Und nicht einfach nur Essen. Jetzt in der neuen Luther steht hier auch Essen. Aber da in der alten noch, da steht Abendmahl. Vielleicht eben genau aus dem Grund. Und warum Abendmahl? Weil das Abendmahl daran denkt, beim Abendmahl denke ich darüber nach, was Jesus Christus für mich getan hat. Ich denke daran, wie Jesus Christus für mich ans Kreuz gegangen ist, für mich gestorben ist und ich zu diesem Opfer Ja gesagt habe. Ich denke daran, was Jesus aus mir machen möchte und dass ich das Leben in Fülle haben kann. Versteht ihr, aus diesem Grund sind solche Wörter schon noch wichtig. Und wenn ich hier dann sehe, hier in Offenbarung 3, Vers 20, da steht Abendmahl, weil Jesus uns hier bewusst aufzeigen möchte, Leute, ich bin für dich gestorben. Ich bin für dich auferstanden. Ich vertrete dich nun jetzt auch im himmlischen Heiligtum. Ich werde wiederkommen, damit du schlussendlich bei mir sein kannst. Und ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis dass ihr bei mir seid. Das sind alle Dinge, die da hier mitspielen in diesem einen Wort und die mir aufzeigen, dass Jesus, dass ihm das wichtig ist, diese Beziehung, die wir mit ihm haben können. Ja, Jesus sagt selber in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Und was macht der gute Hirte? Er lässt sein Leben für die Schafe. Er hat es für dich, für mich hat er es gelassen. Und ich finde das unheimlich spannend, dass wir das sehen. Und ihr merkt ein bisschen, das habe ich jetzt versucht aufzuzeigen, wie alles, wie ein Puzzlespiel eben zusammengehört und ein ganz großes, wunderbares Bild gibt. Liebe untereinander können wir nur haben, wenn wir mit der Quelle der Liebe verbunden sind, mit Jesus Christus, von dem es heißt, er ist Liebe. Und das soll uns tragen, auch in der Zeit, in dem Jahr, welches vor uns liegt. Mir ist bewusst, dass vielleicht das eine oder andere, was ich jetzt gesagt habe, den einen oder anderen auch zum Nachdenken anregen wird und soll. Ich hoffe nicht, dass ich euch abgelöscht habe, aber es geht mir darum, mir ist es wichtig, dass ihr in dieser Fülle leben könnt, mit Freude in dieses neue Jahr hineingehen können. Und das können wir nicht, wenn wir nur auf uns selbst schauen, sondern wenn wir auf Jesus schauen. Nicht uns selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern den Nächsten in den Mittelpunkt stellen. Und dann wird in unserem Leben etwas geschehen. Und das wünsche ich mir für jeden von euch, dass ihr das in diesem Jahr erleben könnt. Diese ganze Fülle der Liebe Gottes in euch und dass diese Liebe überquillt und die Menschen um euch herum erkennen und sehen können, boah, da ist etwas bei diesem Menschen, das habe ich vorher noch nie gesehen, da ist etwas anders, dieser Mensch ist so anders als alles andere, was in dieser Welt lebt. Und ich denke, das soll so sein. Gott möchte, dass wir Vorbilder sind. Dem Timotheus sagt ja auch, ist ein ganz junger, ja, hey, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend, aber du sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, heißt es auch da, und im Glauben und in der Reinheit, in der Echtheit deines Glaubens. Und das wünsche ich mir auch für euch. Amen.